SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der bis vor etwa 14 Tagen in Flüchtlingslagern in Griechenland und in der Türkei war. Hallo und herzlich willkommen, Serkan Erin.
Hallo.
Herr Erin, ich bin heute von zu Hause zugeschaltet. Sie sind im SWR-Studio in Baden-Baden. Mhm. Im Moment dreht sich ja alles um die Corona-Pandemie. Also egal, was man liest, wo man hinguckt, man wird da bombardiert. Und manchmal, wenn man so in der Tageszeitung ein bisschen weiter nach hinten blättert, dann entdeckt man in einem kleinen Artikel etwas über die Flüchtlingslager in Griechenland und in der Türkei. Und dann denkt man sich, zumindest geht mir das so, oh Mann, das sind ja wirklich schlimme Zustände. Also wenn das hier schon so schwierig ist, wie ist es dann dort, wo man ja sich garantiert nicht in eine Wohnung auf dem Balkon zurückziehen kann. Wie war es denn bei Ihnen, als Sie dort waren? Also welche Bilder kommen Ihnen jetzt als erstes in den Sinn, wenn Sie an Ihre Reise denken? Wie haben Sie die Lage da erlebt?
Also ich bin ja seit circa 4,5 Jahren schon in der Region und so komplex und so unübersichtlich wie aktuell ist sie noch nie gewesen. Die Leute haben natürlich unglaublich Angst. Man muss sich vorstellen, dass sich 170 Menschen eine Toilette teilen, 200 Menschen eine Dusche teilen. Man muss sich in Schlangen stellen, die hunderte Meter lang sind, um was zu essen zu bekommen. Also sich da also
Social Distancing völlig
funktioniert, unmöglich. Funktioniert überhaupt nicht. Keine Chance.
Sie sind in Stuttgart, Sie leben in Stuttgart. Sind Sie wegen der Corona-Pandemie jetzt zurückgekommen von der Reise?
Genau, ich bin kurz bevor die Flüge gecancelt wurden, bin ich zurückgekommen. Also ich hatte sowieso nicht mehr vor, lange zu bleiben, allerdings war das schon mit einer der Gründe.
SWR 2 Tandem, heute mit Serkan Erin, Vorsitzender der Stuttgarter Hilfsorganisation STELP. Herr Erin, STELP, der Name klingt erstmal so ein bisschen fremd, der ist aber eigentlich völlig naheliegend, wenn man es erklärt. Wofür steht denn STELP?
Also wir sagen erstmal STELP, hört sich ein bisschen cooler an.
Ach so.
STELP sagt vielleicht der Schwabe. STELP ja. Steht für Stuttgart und HELP in einem Wort. Also wir haben die zwei Wörter
deswegen
Stuttgart
auch,
und HELP zusammengetan.
Deswegen dachte ich auch, Sie sagen STELP.
Genau, eigentlich logisch, aber STELP ist, ja. Genau.
Das muss ja auch cool klingen.
Genau.
Herr Erin, Sie sind 35 Jahre alt, Sie waren früher Lehrer. Den Verein STELP, den haben Sie mitbegründet. Also Sie sind da auch der Einzige, glaube ich, der das jetzt hauptberuflich macht im Moment bei dem Verein.
Genau.
Wem hilft Ihr Verein denn genau?
Also uns geht es auch nicht um Flüchtlinge per se. Wir helfen auf den Philippinen obdachlosen Kindern, bauen Hütten, bauen Suppenküchen auf, haben Suppenküchen im Jemen, wo momentan ja die bekanntlich größte humanitäre Katastrophe stattfindet. Wir sind demnächst mit dem Schauspieler Ralf Bauer in Tibet unterwegs, bauen in der Türkei Dörfer für Frauen mit besonders schweren Schicksalsschlägen, die Massenvergewaltigungen hinter sich haben. Wir werden dieses Jahr einen Brunnen in Äthiopien bauen. Also haben die unterschiedlichsten Projekte auf drei Kontinenten mittlerweile. Genau, und angefangen eben mit so einer ganz kleinen Idee.
Ja, also ungeheuer breit aufgestellt, ist ganz beeindruckend. Wie ist es denn, wenn wir jetzt in dieser Sendung zoomen wollen, einzoomen auf die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln? Mhm. Was macht STELP denn da genau?
Da helfen wir vor allem mit einem Warenlager auf Kios, um die Geflüchteten mit warmen Sachen vor allem im Winter zu versorgen. Haben dort auch eine Suppenküche aufgebaut. Ja, da versorgen wir die Geflüchteten vor allem mit gesunden Nahrungsmitteln, weil in diesen Camps das Essen nicht besonders nahrhaft ist. Aber es geht auch darum, um die Einheimischen, die griechischen Locals zu unterstützen, dass wir für sie da sind, auch finanziell. Genau, und auch natürlich den Geflüchteten zu sagen, was Sache ist oder ihnen Beistand zu bieten.
Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dass Sie auf Kios auch Kleider an die Flüchtlinge weitergeben. Da hat ein Kleiderlager, das Sie selbst eingerichtet haben, das hat gebrannt Anfang März. War das auch für Ihre Reise, die ja kurz danach stattgefunden hat, war das ein Grund, warum Sie da hingegangen sind?
Genau, also da wurde es ziemlich kurzfristig nötig, dass ich vor Ort bin. Wir haben das Lager vor 4 Jahren aufgebaut. Es war ein super System. Wir konnten, die Geflüchteten haben uns gesagt, was sie gebraucht haben. Wir sind in dieses Lager gegangen, haben die Sachen aussortiert und haben sie in die Camps gebracht. Hat funktioniert seit 4 Jahren und leider sind wir jetzt einem Brandanschlag zum Opfer gefallen. Super schlimm für uns alle, für die Geflüchteten, für uns, aber auch für die griechischen einheimischen Helfer.
Ja, also kann man sich gar nicht vorstellen. So ein Kleiderlager in einem Flüchtlingslager ist ja was für mich zumindest total positiv konnotiert ist. Wer macht denn sowas? Also konnten Sie rausfinden, wer dahinter steckt?
Also in dem Fall sind es höchstwahrscheinlich, wir wissen es natürlich noch nicht genau, es wurde auch noch niemand verurteilt, deshalb müssen wir von höchstwahrscheinlich sprechen, waren es Faschisten, also griechische, aber auch ausländische Faschisten, die aus Deutschland und Frankreich teilweise kamen.
Ach Gott, furchtbar. Also ein richtiger Faschismus-Tourismus.
Ja, also völlig absurd. Ja. völlig absurd, dass da Leute anreisen, um diese Sache da zu boykottieren, als ob es den Leuten nicht schlecht genug geht. Das Schlimme, was mich persönlich ärgert oder beziehungsweise noch schockierte hat, war, dass über diesem Lager eine Familie gewohnt hat, eine griechische Familie, die mit all dem nichts zu tun hatte, die sich zum Glück im letzten Moment retten konnte.
Ist das denn diese Art von Antipathie, von Anti-Haltung gegen die Flüchtlinge? Ist das was so Ihrer Erfahrung nach, Sie kennen sich ja da ganz gut aus, auch in der Gegend, ist das verbreitet oder ist das tatsächlich importiert von außen? Sind das einfach nur ganz extremistische Elemente?
Beides. Also wir haben zum einen die wirklich die Rechten, die das als ihre Aufgabe ansehen, vor Ort zu sein und diese Sache zu torpedieren. Allerdings haben wir auch Griechen, man muss sich das ähnlich vorstellen wie in Deutschland, dass am Anfang noch dieses Thema sehr positiv aufgenommen wurde, aber sich mittlerweile dann doch zwei Lager gebildet haben. Aber auch die Menschenfreunde, sage ich mal, auf der Insel, auch die trifft es immer härter. Also man muss sich vorstellen, leben seit 5 Jahren im Ausnahmezustand. Da gibt es Menschen, die haben ihr Erspartes in eine Bar gesteckt oder Restaurant, also Gastronomen, die keine Touristen mehr empfangen. Also selbst der größte Menschenfreund auf der Insel sagt einfach, er kann nicht mehr. Er ist müde und möchte nicht mehr und man weiß nicht, wie das noch funktionieren soll in naher Zukunft oder in entfernter Zukunft.
Ja, also klingt sehr, sehr schwierig. Jetzt haben Sie die Verhältnisse bei den Griechen beschrieben. Wie ist es denn im Lager? Vielleicht können Sie das nochmal so plastisch machen. Wer ist da und in was für Verhältnissen leben die da gerade?
Also in so einem Lager haben wir die unterschiedlichsten Menschen. Wir haben wirklich von dem Herrn, der in Syrien obdachlos war, bis zum Arzt, Lehrer, den Kfz-Mechaniker. Da sind tatsächlich die unterschiedlichsten Menschen auf einem Gebiet gefangen, sage ich mal, das für 3000 Menschen gebaut wurde, zu 20.000, also völlig absurde Zahlen, die man so gar nicht greifen kann. Und das ist halt das Problem. Also die unterschiedlichsten Menschen auf engstem Raum. Man weiß es hier, wenn der Schalke-Fan und der Dortmund-Fan in einem Zug sitzen, dass es da zu Konflikten kommt. Und dort haben wir tatsächlich die unterschiedlichsten Menschen auf einem Fleck.
Ja. Also ich habe auch ganz schlimme Bilder gesehen, auch einfach Videos, wo Menschen eben in Zelten leben. Beim Regen werden diese Zelte weggespült, Feuerstellen einfach direkt vor den Zelten, die natürlich auch nochmal eine Brandgefahr da ist. Jetzt hat der türkische Präsident Erdogan, der hat Anfang März, war das glaube ich, die Grenze zwischen der Türkei und Griechenland vorübergehend geöffnet. Das war so eine Art Pokerchip in dem EU-Türkei-Deal. Wie hat das denn nochmal die Situation in diesen Lagern, wie hat es die Situation der Flüchtlinge verändert?
Zum einen hat er ja nur seine Seite der Grenze geöffnet. Ja, die Geflüchteten haben natürlich gedacht, dass die Grenze jetzt offen ist, haben natürlich nicht damit gerechnet, dass die Griechen ihre Grenze verteidigen, sozusagen mit Tränengas auf Familien, auf Kinder, auf Frauen schießen. Und die waren natürlich total irritiert und geschockt. Was passiert ist, dadurch, dass er die Seegrenze auch geöffnet hat, also die türkische Regierung hat an der türkischen Küste die Schlepper und die Geflüchteten aufgefangen und die Boote, die losfahren, auf dem offenen Meer dann zurückgetrieben oder eben auf ihr Boot geholt und dann zurück an die Küste gebracht. Dadurch, dass die Seegrenze offen war, hatten die Geflüchteten natürlich die Möglichkeit, bis in griechisches Gewässer zu kommen. Und sobald sie dann dort angekommen sind, muss die griechische Küstenwache sie sozusagen an Land holen, was allerdings auch nicht passiert ist in der Praxis.
SWR 2 Tandem, heute mit Serkan Erin, Vorsitzender der Stuttgarter Hilfsorganisation STELP. STELP steht für Stuttgart Helps, und zwar hilft STELP unter anderem Flüchtlingen in Flüchtlingslagern in Griechenland. Herr Erin, wir leben in einer Zeit, die natürlich sehr geprägt ist von der Pandemie, von Corona. Wie ist es denn in den Lagern in Griechenland? Ist das Virus da angekommen?
Also es gibt noch keinen bestätigten Fall. Allerdings glaube ich, dass es dem geschuldet ist, dass keine Tests durchgeführt werden. Also ich bin mir sehr sicher, dass eben ganz viele schon infiziert sind. Und was es für die Zukunft heißt, es wird eine absolute Katastrophe werden. Man muss sich vorstellen, da steht wirklich Zelt an Zelt. Und ich habe eben schon erzählt, dass sich Hunderte eine Dusche und eine Toilette teilen und das Essen eben in Schlangen verteilt wird. Also da gibt es nicht, ich schließe mich mal zu Hause ein oder desinfiziere mir die Hände. Die Geflüchteten vor Ort beschreiben das als absoluten Witz. Man verteilt dort gerade Zettel, also so Flyer, auf denen dann steht 20 Sekunden Hände waschen und Abstand halten. In der Praxis unmöglich.
Ja, also man kann keinen Abstand halten. Es gibt keine Desinfektionsmittel, nehme ich mal an.
Genau, ja.
Genau. Was ist denn da überhaupt, also außer diesen Flyern, die da ausgeteilt werden? Gibt es irgendetwas, also von Mundschutz über, ich weiß nicht, Abstand schaffen in irgendeiner Form?
Also bis vor 2 Tagen habe ich noch nichts gehört davon. Es kann sein, dass sie vielleicht heute Morgen was verteilt haben, allerdings bis ich, ja. Also ich weiß nichts davon. Das Einzige, wovon ich weiß, ist, dass man jetzt vor dem großen Lager einen Container aufgestellt hat und man möchte die Infizierten dort dann sozusagen aussortieren. Allerdings hat dieser Container Platz für 3 Personen, also ist tatsächlich nur Augenwischerei, was da gerade passiert.
Ja, also schlimm genug, da so einen Container zu haben, wenn der auch so klein ist, ist der natürlich völlig untauglich. Ich höre so raus, dass Sie in Kontakt stehen zu den Flüchtlingen. Sprechen Sie regelmäßig mit Menschen in den Camps?
Ständig. Also wir sind tatsächlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche in Kontakt mit den Menschen. Uns erreicht auch immer wieder Hiobsbotschaften, ob es beim Abendessen ist oder auf irgendwelchen Veranstaltungen. Genau, also der Kontakt ist durchgehend da.
Ja, was ist denn so eine typische Hiobsbotschaft, wenn Sie es gerade sagen? Also was ist sowas, was den Alltag bestimmt an schlimmen Rhythmusmomenten?
Ganz unterschiedliche Dinge. Letzte Woche zum Beispiel der Brand von einem größeren Zelt, dass dann 2 weitere Zelte angezündet wurden und ein kleines Kind gestorben ist.
Ja, also ganz furchtbare Dinge, die da geschehen. Auch die Lage an sich, diese Aussichtslosigkeit, da so lange zu sein, ohne zu wissen, wo man hinkommt. Wenn wir jetzt Corona ansprechen und wie das da im Lager ist, spielt das überhaupt eine Rolle für die Flüchtlinge, wenn sie mit denen sprechen? Haben die Angst vor der Krankheit oder sind andere Sachen einfach wichtiger?
Nee, total. Also diese Corona-Angst hat das Ganze noch verschärft. Man muss sich vorstellen, dass die Leute noch vom Winter ihre Nachwirkungen haben. Ganz viele Leute hatten oder ganz viele Geflüchtete hatten Lungenentzündungen, haben extrem Husten und diese Krankheit macht natürlich unglaublich Angst. Also die Stimmung in den Camps ist sehr, sehr trüb.
Ja, also wir unterscheiden hier ja auch immer zwischen Menschen, die zu Risikogruppen gehören und denen, die die Krankheit vielleicht weniger schlimm trifft. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Flüchtlingen eigentlich jeder zur Risikogruppe gehört. Also wenn man so Monate, jahrelang unterwegs war, ist man ja einfach so traumatisiert und gestresst und wie Sie es auch gerade gesagt haben, vielleicht auch von anderen Krankheiten gezeichnet, dass man einfach sowieso in Gefahr sein wird. Wie schätzen Sie das ein?
Genau, also eben wie eben schon beschrieben, ganz viele hatten Lungenentzündung. Das war im Winter ein Riesenproblem. Und man lebt ja 24 Stunden in diesem Zelt. Das heißt, man hat nicht Phasen, in denen man sich mal aufwärmen kann, in denen man seinem Körper mal eine Pause gönnt. Der Körper ist durchgehend in einer Ausnahmesituation, gerade nach einem anstrengenden Winter.
Ja, also Sie sagen es gerade nochmal, es sind Zelte, es sind keine Baracken oder Wohnhäuser, in denen man sich mal aufwärmen kann.
Ja, oft sind es sogar nur Planen, also Planen mit ein paar Holzbrettern, die zusammengenagelt wurden. Also wenn es wenigstens so professionelle Zelte waren, wie man sie aus großen Lagern kennt in Nahost oder so. Aber teilweise sind es wirklich zusammengeschusterte, aus der Not heraus zusammengebastelte Zelte.
Ja. Jetzt muss man, um die Lage in diesen Camps zu verstehen, sich auch nochmal immer vor Augen führen, wie es denn sonst im Land läuft. Also wie ist das in Griechenland ansonsten mit Corona? Was machen die? Schließen die Schulen? Gibt es Ausgangssperren? Haben Sie da was mitbekommen?
Da kenne ich mich gar nicht so gut aus. Also ich weiß, ich bewege mich ja vor allem in der Thematik, was die Geflüchteten angeht. Allerdings weiß ich, also ich habe davon gehört, dass auch dort die Schulen geschlossen sind.
Was ist denn, wenn Corona da jetzt ankommt? Also Sie haben eben gesagt, es gibt da einen so einen Container vor dem Lager. Was wird Griechenland denn tun können, wenn das mal richtig anfängt mit den infizierten Zahlen im Lager?
Weiß ich nicht. Also kann ich nicht zu sagen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also es wird ein einziger Albtraum. Es wird der Wahnsinn, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass dort dass die Krankheit dort wirklich ausbricht und dazu wird es kommen. Dann wird es eine Katastrophe geben. Es ist ja ähnlich wie in den Favelas in Brasilien oder in den Townships in Südafrika. Die Problematik gibt es nicht nur in Griechenland.
Also es klingt absolut furchtbar. Was kann denn Ihr Verein da tun? Also wie können Sie da im Moment noch helfen?
Also was die Covid-19-Thematik angeht, wahrscheinlich gar nicht so viel. Also wir werden natürlich auch versuchen, an Masken zu kommen, um die zu verteilen. Allerdings ist es auch nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Die einzige Möglichkeit, um dort wirklich zu helfen, ist es vor allem erstmal, die Alten und die kranken Leute da rauszuholen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht und da können wir eben nicht so viel tun.
Kann denn Deutschland da was tun? Also entweder mit Geld unterstützen oder tatsächlich, wie Sie es auch gerade gesagt haben, bestimmte Menschen da rausholen aus den Lagern?
Genau, also ich halte das für die einzige Lösung, die Leute da rauszuholen. Das wäre allerdings schon die Lösung vor 4 Jahren gewesen und es in 4 Jahren ist passiert. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob sich jetzt was bewegt. Ich meine, die einzelnen Länder in Europa, in der EU, haben jetzt natürlich auch eigene Sorgen, mit denen sie klarkommen müssen. Ich hoffe, dass die Geflüchteten hier nicht hinten anstehen.
Ja, also sie klingen skeptisch, muss man sagen.
Bin ich auch sehr,
ja. Ja. Jetzt waren Sie ja nicht nur in Griechenland auf den Inseln, in den Flüchtlingslagern dort, Sie sind auch in die Türkei gegangen, wo es ja andere Flüchtlinge gibt, die an der Küste hoffen, mit Booten nach Griechenland zu kommen. Wie haben Sie denn deren Lage erlebt, jetzt einfach mal im Vergleich zu den Lagern in Griechenland?
Das ging ganze 2-3 Tage, dass die Geflüchteten wieder an den Küsten waren. Ansonsten ist es so, dass sie aus ihren Zeltstätten abends losfahren, von den Schleppern an die Küste gebracht werden, das Boot ganz schnell aufgepumpt wird und dann Richtung Griechenland geschickt wird. In diesen 2 Tagen, als die Grenze offiziell offen war, die türkische Seegrenze, da war relativ viel los. Also die Leute sind an der Küste entlang gelaufen, haben sich, wie so ein offener Markt war das. Die Schlepper sind da rumgelaufen, haben nach Kunden gesucht und die Geflüchteten nach ihren Schleppern.
Also auch ein Corona-Paradies, wenn man es mal aus der Perspektive betrachten will.
Ja. Leider. Ja.
Sie selbst, Herr Ehren, Sie haben türkische Wurzeln. Hilft Ihnen das sprachlich, vielleicht auch kulturell in solchen Situationen, wenn Sie da in der Türkei sind, da noch genauer, noch besser helfen zu können? Gab es da Situationen?
Ja, in der Türkei hilft mir das ungemein, dass ich auch mit den lokalen Helfern kommunizieren kann, dass ich die türkische Presse verfolgen kann und vor Ort auch mit den Leuten natürlich kommunizieren kann. Ganz viele Geflüchtete leben ja mittlerweile seit 4-5 Jahren auch in der Türkei. Ich spreche mittlerweile auch Türkisch, mein Arabisch ist gleich null, deshalb hilft mir das schon ungemein. In Griechenland dagegen ist es teilweise wieder ein Nachteil, wenn dort der rechte Mob durch die Straßen läuft und erfährt, dass ich Türke bin, ist der Hass natürlich doppelt und dreifach so groß.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Serkan Ehren, Vorsitzender der Stuttgarter Hilfsorganisation STELP. STELP steht Menschen auf 3 Kontinenten bei, insbesondere Flüchtlingen. Herr Ehren, Sie haben den Verein gegründet. Sie sind da, glaube ich, auch die einzige bezahlte Kraft. Alle anderen machen es ehrenamtlich. Sind Sie selbst denn hauptberuflich dabei oder machen Sie noch was anderes nebenher?
Die ersten 2 Jahre war ich nebenher noch Lehrer, beziehungsweise habe ich das Hilfsprojekt nebenher geleitet. Nach 2 Jahren ging es dann aber nicht mehr. Am Anfang ist es aus einer kleinen Idee entstanden und irgendwann wurde es aber so groß, dass es nebenbei nicht mehr ging. Und es war einfach auch nicht mehr vereinbar, Sonntagmittag in einem Flüchtlingslager an der syrischen Grenze zu sein und Montag früh in der Schule. Ich war irgendwann auch kein guter Lehrer mehr, muss ich mir eingestehen. Und dann war es die logische Konsequenz, dass ich das hauptberuflich mache sozusagen. Hat mich natürlich ein bisschen an Lohn gekostet. Und gleichzeitig haben mich aber viele Freunde und Familie unterstützen mich dabei. Also ich bezahle mir meinen Lohn nicht von Spendengeldern, die bei uns eingehen, sondern Freunde, Familien, Unternehmen, die uns unterstützen, die finanzieren mich sozusagen.
Also ich finde das immer ganz beeindruckend, wenn Menschen so ein Leben erstmal haben und dann beschließen, ich möchte gern was anderes machen, was idealistisch ist und dann auch den Mut haben, diesen Schritt zu machen. Sie als Lehrer vorher in Stuttgart, um doch nochmal den Blick zurückzuwerfen, was für Fächer hatten Sie denn?
Ich war Fachlehrer. Ich hatte Geografie, Wirtschaft, Sport und Technik.
Ja, also Geografie war dabei. Da ist schon ein bisschen dieser Reisewunsch vielleicht auch drin. Also war das immer so ein Traum von Ihnen?
Genau, also unterwegs in der ganzen Welt war ich schon immer. Genau.
Gab es denn jetzt dafür, dass Sie STELP gegründet haben, gab es dafür so eine Initialzündung, also so einen Moment, wo Sie gesagt haben, ich muss was machen in dieser Welt?
Ja, den gab es natürlich. Ich kann mich noch genau erinnern, ich saß an dem Tag in der Bar, hatte einen relativ anstrengenden Tag und am Tisch nebenan haben sich 3-4 junge Männer lauthals unterhalten. Kam mir vor wie so ein Wettbewerb, wer ist am menschenverachtendsten. Es wurde homophobes Geschwätz, frauenfeindlich, irgendwann wurde es dann auch ausländerfeindlich und irgendwann habe ich es nicht mehr ertragen, musste mich einmischen und habe die Jungs dann auch relativ schnell gegen die Wand geredet und bin mir ziemlich gut dabei vorgekommen. Allerdings so hoch, wie ich dann geflogen bin, so tief bin ich wieder gefallen. Als ich aus dieser Bar rausgelaufen bin, habe ich mich selbst dann gefragt, was denn eigentlich mein Mehrwert für die Gesellschaft ist. Dass ich mich von den Jungs eigentlich gar nicht unterscheide, nur dass ich vielleicht die richtige Einstellung habe, aus meiner Sicht die richtige Einstellung. Am selben Abend saß ich dann vorm Fernseher und habe die Tagesschau gesehen und habe Kinder gesehen, wie sie an dem Bahnhof saßen und gefroren haben und Hunger hatten. Und die Bilder sahen nicht so südamerikanisch aus, sie sahen nicht nach Asien aus und nicht nach Afrika und ich dachte, hä? Und in diesem Moment wurde dann eingeblendet Slowenien. Und ich dachte so, hey, wieso tut da niemand was dagegen? Es kann ja wohl nicht sein, dass ein paar Autostunden von hier entfernt Kinder hungern müssen und frieren müssen. Natürlich sollten sie nirgendwo frieren, aber noch weniger eben in unserer direkten Nachbarschaft. Das kann nicht angehen. Und habe mich dabei ertappt eben, dass ich mir gesagt habe, wieso bin ich nicht derjenige, der da was dagegen tut? Ich bin gesund, bin fit, wieso soll ich nichts dagegen tun? Und habe mir sehr naiv dann mit einem guten Freund zusammen einen Transporter geschnappt, habe den dann voll mit Sachspenden gepackt, Freunde und Familie dazu eingeladen, Sachen zu spenden und bin dann einfach nach Griechenland gefahren, über den Balkan.
Wahnsinn, also die Balkanroute zur Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise.
Genau, genau.
Und sind Sie die Sachen losgeworden? Also ich weiß gar nicht, ich stelle mir das gar nicht so selbstverständlich vor. Also haben Sie die Flüchtlinge unterwegs gefunden und denen einfach diese Sachen in die Hände gedrückt?
Ja, aber sie sind dann von Camp zu Camp gefahren und sind dann in Idomeni gelandet, damals an der griechisch-nordmazedonischen Grenze. Da war ja so ein Hotspot, wie die EU ihn genannt hat. Zehntausende Menschen und wir konnten ganz vielen Kindern warme Socken geben, Jacken geben, Decken geben. Wir haben vor Ort ganz viele Lebensmittel eingekauft, um die größte Not zu lindern. Wir haben damals gleich mit Ärzte ohne Grenzen zusammengearbeitet und es war Wahnsinn. Also ich habe es eben schon gesagt, wir waren völlig naiv und blauäugig und sind dann dieses kalte Wasser oder haben uns selber in dieses kalte Wasser geworfen.
Aber natürlich auf eine ganz tolle Art blauäugig, also wirklich sehr beeindruckend. Ich versuche nur so ein bisschen nachzuspüren, wo das bei Ihnen herkommt, dass Sie diese Kraft haben und den Mut haben, dann einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Sie haben türkische Wurzeln. Ich zum Beispiel, mein Vater ist Kroate und ich sehe das bei mir und meiner Schwester auch, dass bei uns so manchmal so ein gewisses inneres Gerechtigkeitsalarmglöckchen manchmal so ein bisschen schneller läutet. Also wenn es um ungleiche Chancen oder Diskriminierung geht, hat es bei Ihnen auch den Blick da vielleicht geschärft?
Was ich mich schon immer gefragt habe, ist, oder beziehungsweise was mir schon immer bewusst war, ist die Tatsache, dass ich keinen Test vor meiner Geburt bestanden habe, der mich dafür qualifiziert hat, in Mitteleuropa auf die Welt zu kommen. Es war pures Glück und von diesem Glück möchte ich was abgeben. Es war ja nicht so, dass man sagt, okay, 14 Punkte Paulo Südamerika, 14 Punkte Jemen Mohammed und 85 Punkte Michael Stuttgart. Es war einfach, wir werden da reingeboren und wie gesagt, davon gilt es einfach, was abzugeben.
Also dann ist quasi Glück ist auch eine Verantwortung.
Genau, finde ich, ja.
Also wir haben uns einmal unterhalten vor der Sendung, da haben Sie mir auch erzählt von einem, ja, von einem sehr einschneidenden Erlebnis in Ihrem Leben. Sie hatten als Erwachsener einen sehr schweren Autounfall auf der Autobahn. Mhm. Da sind Sie mit dem Hubschrauber abtransportiert worden, waren wohl auch eine Minute lang tatsächlich tot. Prägt sowas auch? Also haben Sie da vielleicht auch die Idee mitgenommen, dass es Dinge gibt, die wichtig sind und andere, die nicht so wichtig sind?
Das auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich gemerkt, dass es sich nicht lohnt, sich über die Bahn zu ärgern, die man verpasst, oder über den nächsten Stau sich zu ärgern. Da bin ich wesentlich entspannter geworden seit dem Unfall und habe mich dann natürlich auch mehr fokussiert auf Freunde und Familie, auf die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Ob das jetzt einen direkten Zusammenhang mit der Hilfsorganisation zu tun hat, beziehungsweise hat, weiß ich nicht. Vielleicht im Unterbewusstsein. Allerdings muss man dazu sagen, dass es 5-6 Jahre einen zeitlichen Unterschied zwischen den beiden Ereignissen gibt.
Sie haben eben erzählt, wie Sie Stealth begründet haben, also aus so einer plötzlichen Eingebung heraus, ich will was tun und nicht nur reden, und sind dann die Balkanroute runtergefahren, haben da quasi Dinge, die nötig waren, verteilt. Was war denn so in der Entwicklung von Stelp das Nächste? Also wie haben Sie sich dann nach aufgestellt und so neue Felder gesucht, wo Sie helfen können?
Also damals war ja noch nicht der Plan, dass ich eine Hilfsorganisation gründe. Es war tatsächlich nur eine einmalige Aktion. Die Idee, dass es ein größeres Projekt war, hatte ich dann auf der griechischen Insel Chios. Ich habe erleben dürfen, beziehungsweise ich war in der 7. Klasse, als ich zum ersten Mal von der Europäischen Union und von der Idee gehört habe. Und ich fand es großartig, von Lissabon nach Warschau ohne Geld zu wechseln und ohne einmal an der Grenze zu stehen. Und ich fand das alles super toll. Und als ich dann auf Chios war, habe ich eben gesehen, wie diese Europäische Union, dieser Gedanke, den ich so toll fand, eben versagt hat auf kompletter Linie. Gleichzeitig habe ich aber erlebt, wie die unterschiedlichsten Menschen aus Europa zusammengehalten haben. Wir hatten ein junges Pärchen aus Italien da, die waren Clowns. Wir hatten Unternehmer aus Wales da, wir hatten Rettungsschwimmer aus Spanien da. Und diese unterschiedlichsten Menschen, eine Studentengruppe aus Norwegen, diese unterschiedlichsten Menschen haben mir gezeigt, dass dieser Gedanke tatsächlich gelebt werden kann und dafür keine europäischen Eliten gebraucht werden, sondern von der Bevölkerung das Ganze getragen werden kann. Und das fand ich damals so großartig, dass ich gedacht habe, man braucht eben keine Superhelden, um Gutes zu tun. Oder man braucht ein paar Leute, die Lust haben und engagiert sind und eben wissen, welches Glück sie haben.
Schildern Sie doch mal einmal ganz kurz, wie dann sozusagen die neuen Projekte dazukamen, also wie Stelp verschiedene neue Betätigungsfelder da rangeholt hat.
Mit den Philippinen beispielsweise kam ein guter Freund aus seinem Urlaub zurück, beziehungsweise wollte er Urlaub machen, hat aber die Kinder auf einer Müllhalde gesehen, wie sie sich von diesem Müll ernährt haben, und kam nach 2 Wochen völlig fertig zurück. Und ich habe gemeint, hey, was ist passiert? Und er hat mir davon erzählt, dass er eben 2 Wochen diesen Kindern geholfen hat. Und wir hatten eine größere Reichweite zu dem Zeitpunkt und dachten, okay, dann schauen wir mal, was vor Ort machbar ist. Haben dort dann ein paar Hütten gebaut für die Kinder, die jetzt eben nicht mehr obdachlos sind, haben eine Suppenküche aufgebaut, wo sie 2 Mahlzeiten bekommen. Genau, also es war immer Zufall. Jemen hat mich schon immer beschäftigt. Das ist auch der einzige Ort, an dem wir nicht selbst vor Ort sind. Sonst legen wir immer drauf, dass wir das Geld nur selbst vor Ort ausgeben. Jemen hat sich entwickelt dadurch, dass wir einen Bekannten durch eine andere Hilfsorganisation in Stuttgart gefunden haben, der vor Ort ist, der viel für die Öffentlich-Rechtlichen auch vor Ort macht und der uns dann geholfen hat, dort auch Suppenküchen aufzubauen. Also es kommt irgendwie immer zufällig eigentlich.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist Serkan Ehren, Vorsitzender der Stuttgarter Hilfsorganisation STELP. STELP steht Menschen auf drei Kontinenten bei. Herr Ehren, welche Kontinente sind es denn eigentlich? Wo sind Sie aktiv?
Wir sind in Europa unterwegs, vor allem in Bosnien und in Griechenland, in Asien, Türkei, Philippinen, Tibet und Jemen. Und in Afrika werden wir dieses Jahr Brunnen bauen. Haben eine Schule unterstützt für Schwerbehinderte und jetzt bauen wir noch einen Brunnen in Äthiopien.
Also es ist unglaublich vielgestaltig, was Sie da machen und auch so ganz, als würden Sie die ganze Welt erobern wollen quasi mit diesen tollen Projekten. Wie viele Menschen sind denn dabei eigentlich? Also wie viele sind da ehrenamtlich noch bei Ihnen mit und helfen?
Also wir haben den Vorstand, den ersten, zweiten und den Finanzvorstand, so wie das bei einem Verein üblich ist. Dann haben wir den erweiterten Vorstand, das sind 9 Personen und dann den sogenannten Inner Circle, das sind 30 Personen, die in Stuttgart helfen und haben mittlerweile über 200 freiwillige Helfer, die im Ausland waren.
Und wie finden Sie die? Ist das reine Mundpropaganda oder sprechen Sie die ganz konkret an?
Nee, das ist vor allem Mundpropaganda, aber auch vor allem über die sozialen Medien natürlich.
Jetzt haben wir im Moment natürlich eine schwierige Phase. Die Corona-Pandemie zwingt viele von uns, Homeoffice zu machen oder überhaupt auf Arbeit zu verzichten. Ja. Wie ist es denn bei Ihnen, bei STELP? Also müssen Sie jetzt auch quasi in den Standby-Modus oder geht es auch aus dem Homeoffice?
Ja, zu einem natürlich ärgerlich, dass wir keine Events veranstalten können. Wir ziehen unsere Spenden vor allem über Events. Das heißt, wir machen Benefizkonzerte, Weltrekordversuche oder auch exklusive Spendengalas. Und die sind jetzt natürlich alle gecancelt worden. Ein Riesenproblem für uns, weil wir eben diesen Weg uns gewählt haben, um Spenden zu generieren. Gleichzeitig können wir nicht vor Ort sein, weil eben alle Flüge gecancelt wurden. Wir sind natürlich zu Hause gebunden und versuchen ganz viele von zu Hause aus vorzubereiten und neue Teams zu finden, Logistik aufzubauen und Thematiken natürlich zu machen, die man so ein bisschen aufschiebt.
Ja, also finanziell ist es natürlich auch schwierig für viele Menschen im Moment, wenn da so Angebote, Aufträge wegbrechen. Wie ist es denn bei Ihnen, also mit STELP? Stehen Sie da gerade auch vor einem Loch?
Ja klar, also wie gesagt, wir generieren vor allem über Events unsere Spenden und die finden aktuell nicht statt. Das heißt, hat uns natürlich jetzt schon ganz viel Geld gekostet. Wir hätten letzte Woche ein großes Benefizkonzert gehabt mit 5 Künstlern, wo 30, 40 Personen ganz viel ehrenamtlich gearbeitet haben, ganz viel Herzblut reingesteckt haben. Und das dann musste dann 3 Wochen vorher abgesagt werden, leider.
Um so ein bisschen in die Zukunft blicken zu können, was ist denn noch so ein anderes Projekt, jetzt mal, was nicht die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln betrifft, wo Sie sagen, da wird viel Herzblut reingesteckt werden, das ist was ganz Besonderes für Sie?
Also für mich ist das Jemen-Projekt was ganz Besonderes tatsächlich. Da schlagen wir auch 2 Fliegen mit einer Klappe. Also der Bürgerkrieg hat ganz viele Schüler sind nicht mehr in die Schule gegangen. Ganz viele Kinder sind zu Hause geblieben, weil die Eltern eben ganz andere Sorgen haben. Und dadurch, dass wir die Suppenküchen in die Schulen eingebaut haben und sind die Kinder oder die Eltern mehr oder weniger gezwungen oder werden dazu geführt, wieder in die Schule zu gehen. So können wir den Kindern Bildung weitergeben, aber auch sie satt machen. Ich glaube, es ist nichts Schlimmeres für ein Land als eine komplette Generation ohne eine Bildung. Es schiebt sich dann über mehrere Jahrzehnte, das Problem zieht sich dann durch. Und ja, und deswegen ist es für mich dieses Jemen-Projekt was ganz Besonderes.
Ich könnte mir vorstellen, wenn man so sich engagiert in ganz vielen verschiedenen Projekten wie Sie, dann gibt es Momente, wo man auch mal ein bisschen verzweifelt, wo man sagt, das hilft gar nicht, was ich hier mache. Und dann gibt es Momente, wo man sagt, doch, genau dafür lohnt es sich. Was war denn so ein Moment, wo Sie gesagt haben, deswegen mache ich es?
Da gab es in den letzten 4,5 Jahren unzählige. Ich kann mich an einen Moment erinnern, der hat mich am meisten bewegt. Das war vor circa 2-3 Jahren an der türkischen Westküste. Da haben wir ein neues Flüchtlingslager versorgt. Der Flüchtlingslager in der Türkei ist nicht offiziell. Das sind einfach auch zusammengeschusterte Zelte. Das sind so kleine Zeltstädte. Und nachdem wir die Menschen versorgt haben und den Kindern Seifenblasen in die Hand gedrückt haben und Luftballons, kam tatsächlich ganz am Ende ein kleines Kind auf mich zugerannt. 6, 7 Jahre, hat mich umarmt und hat gemeint, dass sie gedacht hat, dass es außerhalb ihrer Familie nur böse Menschen gibt. Also wow, also dann ist man schon kurz mal sprachlos.
Ja, also toll, wenn man dann auch so das Weltbild eines anderen Menschen, vor allem so von so einem jungen Menschen dann so ändern kann. Wir nähern uns dem Ende der Sendung und jetzt vielleicht nochmal an Sie die Frage zum Schluss. Wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, was wünschen Sie sich denn für die Flüchtlinge in den Lagern auf den griechischen Inseln am meisten?
Also eine Zukunft, mit der man leben kann. Also das ist mein größter Wunsch. Diese Menschen sind nicht nur geflüchtet, was sie natürlich sind vom Status her. Für mich sind es mittlerweile ganz viele Freunde. Also ich habe wirklich ganz, ganz enge Freunde, mit denen ich telefoniere und die auch, was halt so eine Freundschaft ausmacht. Und für die wünsche ich mir einfach, dass sie wissen, was sie erwartet. 4-5 Jahre in diesem Zustand zu leben und nicht zu wissen, was passiert. Jeden Tag Angst zu haben, abgeschoben zu werden. Und ja, nicht zu wissen, was mit einem wird, ist eine Katastrophe für einen Menschen.
Also Sie wissen wahrscheinlich jetzt nicht, wann Sie zum nächsten Mal hin können. Was würden Sie denn hoffen?
Am liebsten morgen und sofort nach Griechenland auf jeden Fall, weil dort im Moment sehr, sehr kompliziert ist und sehr unübersichtlich.
Ja, jetzt haben wir vorhin gehört, dass es mit den Spenden im Moment auch ein bisschen schwierig ist, einfach weil Sie eine ganze Menge Events absagen mussten. Wenn jetzt unter den Hörern und Hörern jemand sagt, ich finde das total sinnvoll, was da gemacht wird und möchte spenden, wie kann man das denn machen?
Am einfachsten findet man alle Informationen auf unserer Webseite www.stelp.eu. Da kann man dann sich dann auch engagieren, wenn man in Deutschland was machen möchte oder freiwilliger Helfer werden möchte oder mit uns auch ins Ausland reisen möchte.
Also man kann nicht nur spenden, man kann auch mitreisen und spannende Sachen machen und helfen.
Genau.
Serkan Erin, Ihnen alles Gute, schön, dass Sie da waren und uns von Ihren spannenden Projekten erzählt haben.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war SWR2 Tandem. Die Redaktion hatte Elinor Krogmann und mein Name ist Patrick Bartarilo.